Ein junger Wissenschaftler in den Niederlanden konnte in diesen Wochen voller Freude seine frisch gebackene Doktorarbeit veröffentlichen. Jerke de Vries, sein Name, er promovierte in Tierzuchtwissenschaften. Seine Hochschule, die Wageningen-Universität in Holland, belohnte seine wissenschaftliche Leistung mit einer guten Note. Er wird beschrieben von den Leuten, die ihn kannten, als zurückhaltender junger Mann. Im Vorwort der Veröffentlichung nun drückte de Vries seinen Dank aus, wie das bei Doktorarbeiten so üblich ist. Dann dankt man dem Doktorvater und hoffentlich auch der eigenen Frau. Und in diesem Dank schloss der gläubige Naturwissenschaftler auch Gott mit ein. Und er schrieb im Vorwort seiner Dissertation: Gott Allmächtiger, ich danke dir, es ist das Schönste, von dir geliebt und geachtet zu werden. Da passierte es. Die Universität weigerte sich, die Dissertation in dieser Form anzuerkennen. Eine religiöse Danksagung sei nicht erlaubt, sagte der Sprecher der Universität. Und laut Pressebericht verwies de Vries, also der Doktorand, darauf, dass andere Doktoranden sich auch bei Kneipen und Fußballclubs bedanken durften und dass niemand was dagegen gesagt hätte. Es half nichts. Er musste aus den bereits gedruckten Exemplaren seiner Arbeit, es waren einige hundert, die betreffende Seite eigenhändig herausschneiden. Erst danach bekam er seine Doktorurkunde. Sogar Spiegel Online tröstete den gläubigen Wissenschaftler am letzten Montag mit dem Kommentar, Zitat: Angesichts seiner verlorenen Danksagung wird ihn als gläubigen Christen sicher eines trösten: Gott weiß und sieht alles, schreibt Spiegel Online zum Trost. Und man fragt sich, was treibt die Wageningen-Universität zu dieser rigiden Praxis, wenn sie ein christliches Bekenntnis im Vorwort verbietet? Glaube ist Privatsache, wird dann oft gesagt. Das hat in der wissenschaftlichen Debatte nichts zu suchen. Das hat keine Relevanz. Glaube ist Privatsache. Andere sagen dann, ja, der persönliche Glaube eines Politikers geht niemandem etwas an. Darüber redet man nicht so öffentlich. So hat das vor einiger Zeit auch die deutsche Kanzlerin etwa gesagt. Ja, aber wenn es so unwichtig ist, warum wendet eine Institution wie die Wageningen-Universität dann so viel Kraft auf, um ein religiöses Bekenntnis zu unterdrücken, wenn das so unwichtig ist? Wogegen will man sich da absichern, wenn das so irrelevant sein soll? Paulus dreht den Spieß um. Paulus sagt, nichts ist so folgenreich wie deine Entscheidung darüber, wem du glaubst und was du glaubst. Nichts ist so folgenreich wie das. Nichts hat mehr Relevanz. Natürlich ist das deine Privatsache insofern, als dir diese Entscheidung keiner abnehmen kann. Die musst du persönlich treffen. Du kannst dich da von niemandem vertreten lassen. Du kannst dich damit auch hinter niemandem verstecken. Das ist wahr. Aber die Folgen dieser Entscheidung, die reichen weit über deine Privatsphäre hinaus. Keine andere Weichenstellung deines Lebens hat so massive Auswirkungen, so nachhaltige Konsequenzen für deine Gegenwart, für deine Zukunft, für deinen Beitrag zu eurem Familienleben, für deinen Beitrag zu eurer Ehe, für dein Verhalten gegenüber der Gesellschaft. Keine andere Weichenstellung deines Lebens hat so massive Auswirkungen wie die Entscheidung, was du glaubst und wem du glaubst und was du nicht glaubst und wem du nicht glaubst. Und darum müssen wir noch einmal zu Römer 2, Vers 7 bis 10 zurückkehren. Wir haben diesen Text im Zusammenhang ja schon letzten Sonntag studiert und wir kommen heute nochmal auf diesen Text zurück, auf den ersten Teil dieses Textes. Denn hier stellt Paulus diese jeweiligen Auswirkungen, diese jeweiligen Konsequenzen schroff einander gegenüber. Und wir wollen nochmal lesen die Verse 5 bis 12 und Sie haben die auch auf Ihrem blauen Gottesdienstzettel vor sich, nach der Übersetzung Schlachter 2000. Wir lesen nochmal den Zusammenhang ab 5 bis Vers 12. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann aber auch über den Griechen. Haben wir gesehen letztes Mal, die Juden haben besondere Verantwortung, weil sie eben von Gott auch seine besondere schriftliche Offenbarung erhalten haben. Und Paulus schreibt weiter: Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch den Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Herr, und nun bitten wir dich, dass du uns wirklich hilfst, dein Wort richtig zu verstehen und dass es nicht zu Missverständnissen kommt. Und jeder von uns begreift, an welchem Punkt du ihn in seinem Herzen besonders bewegen willst. Amen. Paulus beschreibt hier zum einen die Folgen des Unglaubens und zum anderen die Folgen des Glaubens. Und damit haben wir auch schon unsere Gliederung für heute Morgen. Die Folgen des Unglaubens und die Folgen des Glaubens. Und die Überschrift unserer Predigt lautet: Kein Glaube ohne Folgen. Also, wenn Sie mitschreiben wollen, Überschrift: Kein Glaube ohne Folgen. Erstens also die Folgen des Unglaubens. Und wir schreiben Unglauben in Anführungsstrichen. Warum? Weil es sich dabei auch um eine bestimmte Art von Glauben handelt. Der Atheist hat ja auch einen Glauben. John Lennox, Mathematiker in Oxford, hat daran kürzlich vor dem englischen Parlament erinnert. Oxford sprach im letzten Juni im Rahmen des parlamentarischen Gebetsfrühstücks in London. Und dabei zitierte er den Physiker Stephen Hawking, der in seinem Zeitungsinterview, ich glaube mit dem Guardian, behauptet hatte, der Himmel, sagte Hawking, der Himmel ist ein Märchen für Menschen, die sich vor Dunkelheit fürchten. Der Himmel ist ein Märchen für Menschen, die sich vor Dunkelheit fürchten. Und Lennox kommentierte vor dem englischen Parlament: Ich fühle mich versucht, ähnlich kurz zu antworten. Umgekehrt. Atheismus ist ein Märchen für die, die sich vor Licht fürchten. Atheismus ist ein Märchen für die, die sich vor Licht fürchten. Die hoffen, dass es Gott nicht gibt. Und damit sagt Lennox, auch der Unglaube gegen den Gott der Bibel, auch der Unglaube gegenüber dem Himmel, auch der Unglaube gegenüber dem, was die Bibel über Himmel und Hölle lehrt, ist die Folge eines Glaubens. Die Frage ist nur, wer für seinen Glauben das solidere Fundament hat, wer die besseren Gründe und wohin mich der jeweilige Glaube in diesem Leben und darüber hinaus führt. Und wenn Paulus hier über die Folgen des Unglaubens schreibt, dann ist mit Unglaube gemeint, ich lehne den persönlichen Gott ab. Das meint Unglaube hier in unserer Definition. Ich lehne den persönlichen Gott ab, der sich offenbart hat. Der sich offenbart hat in der Schöpfung, der sich offenbart hat in Jesus Christus, der sich offenbart hat in seinem Wort, in der Bibel. Den lehne ich ab. Das ist hier Unglaube in unserer Definition. Und die Folgen dieses Unglaubens, die betreffen sowohl meine Zukunft als auch meine Gegenwart. Die Folgen dieses Unglaubens sind sowohl zeitlich als auch ewig. Und das beschreibt Paulus hier in diesen Versen, also die ewigen Folgen des Unglaubens, beschreibt er in Vers 8 am Ende und Vers 9 am Anfang. Das haben Sie auch vor sich. Was wird denen begegnen? Grimm, Zorn, Drangsal, Angst. Und in Vers 12 heißt es noch einmal, sie werden verloren gehen und sie werden verurteilt werden. Also Vers 8 beschreibt, wie Gott auf unseren Unglauben reagiert, und Vers 9 und Vers 12 beschreiben dann, wie sich das auf unser Leben auswirkt. Und es fällt die Ausführlichkeit auf, mit der Paulus das hier entfaltet. Er schreibt das nicht als eine kurze, peinliche Seitenbemerkung nach dem Motto, wir müssen die Hölle ja mal erwähnen aus Wahrheitsgründen, aber wir wollen uns nicht zu lange dabei aufhalten, sondern er entfaltet das. Und deshalb dürfen wir in der Predigt auch nicht mit einer kurzen Nebenbemerkung darüber hinweggehen. Er spricht von Gottes Zorn. Das zieht sich ja seit Kapitel 1, Vers 18 wie ein roter Faden durch den Römerbrief. Sie erinnern sich noch dran, Römer 1, Vers 18, es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und die Ungerechtigkeit aller Menschen. Und das entfaltet Paulus dann, wie es für alle Menschen gilt. Und dieser Begriff taucht jetzt hier wieder auf. Gottes Zorn, das ist nicht ungebremste Wut, das ist nicht unbeherrschter Eifer, sondern Gottes Zorn, das ist gezielte, konsequente Ablehnung von allem Bösen. Gott ist zornig auf das Böse, weil er absolut gut ist. Gottes Zorn, das ist eine tiefe Abneigung gegen alles Schändliche, gegen alles Unreine. Das ist eine kompromisslose Gegnerschaft zur Sünde. Das ist eine vollständige Ablehnung all dessen, was zerstört. Das ist Gottes Zorn. Gottes Zorn ist die zwingende Folge von Gottes Heiligkeit, von Gottes Vollkommenheit. Und dann Grimm, das andere Wort im griechischen Thymos, das beschreibt Heftigkeit, Durchschlagskraft, Leidenschaft, massive Wirkung. Das meint Grimm. Also die massive Wirkung, die Leidenschaft, die Heftigkeit, mit der Gottes Zorn hereinbrechen wird. Das ist mit Grimm gemeint. Das Wort steht etwa, als die Gegner Jesu ihn in der Synagoge gefangen nehmen wollten, um ihn den Berg hinabzustürzen. Da steht genau dieses Wort. Alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt und wollten Jesus dann töten. Es ist dieses Leidenschaftliche. Aber hier ist es von Gottes Heiligkeit, nicht vom Bösen, sondern von Gottes Vollkommenheit getrieben. Die massive Wirkung, die sein Zorn haben wird. Weil Gott absolut gut ist. Das stellt nicht Gottes Liebe gegenüber dem Sünder in Frage. Paulus wird dann später in Römer 5, Vers 8 sagen, Gott erweist seine Liebe zu uns, also zu uns Sündern, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gottes Zorn stellt Gottes Liebe nicht in Frage, aber wer Gottes Liebe selbstgerecht mit Füßen tritt, der erntet nicht Gleichgültigkeit bei Gott, der erntet nicht Achselzucken bei Gott, sondern er erntet Zorn und Grimm. So wie Vers 8 Gottes Reaktion auf unseren Unglauben beschreibt, beschreiben dann Vers 9 und 12 die Folgen für uns Drangsal. Da steht im Griechischen das Wort Klipsis, Druck, Bedrängnis, dass man nicht mehr zur Ruhe kommt. Das Wort kommt eigentlich aus der Ernte. Wenn die Spreu vom Weizen getrennt wird, dann wird der Weizen mit einem Dreschflegel geschlagen und zerrieben. Und das Wort für Dreschflegel, Tribulum, ist verwandt mit diesem Wort für Trübsal. Also Druck und dann Angst, Enge, eingeklemmt, hoffnungslose Furcht, für immer. Als Folge der Drangsal ausgeliefert an Gottes Gericht, für immer. Und Martin Lloyd-Jones in seinem Buch über Römer 2 erinnert an die Situation, die Jesus beschrieben hat in Lukas 16, wo Jesus von diesem reichen Ungläubigen spricht, der in der Verlorenheit landet. Und der weiß, ich komme da nicht mehr zurück. Und der weiß, es ist zu spät. Und Lloyd-Jones beschreibt das so. Der Bericht in Lukas 16 sagt uns deutlich, was diese Angst, von der Paulus hier spricht, meint. Der Verlorene findet sich in der Hölle wieder. Intensive Qual bedeutet das für Geist, Denken und Herz. Endlose, ewige Gewissensbisse. Der eigene Frevel wird einem klar, aber es ist zu spät, noch irgendetwas zu ändern. Das zu erfahren bedeutet Angst. Drangsal und Angst, das ist kein Leben, nicht wahr? Aber es ist Existenz. Und was der Apostel hier sagt, schreibt Lloyd-Jones, ist, dass der Gläubige zum ewigen Leben eingeht, aber dass die, die Gott abgelehnt haben, in der beschriebenen Weise existieren werden. Und genauso wie das ewige Leben ewig andauert, so wird auch dieser Zustand der Ungläubigen nicht enden. Und dann fügt Martin Lloyd-Jones noch hinzu, und ich denke, wir können das gut verstehen. Er sagt, wenn die Bibel das nicht so deutlich lehren würde, würde ich nicht wagen, es so auszudrücken. Ich weiß, sagt Lloyd-Jones, dass jeder natürliche Mensch in der Welt diese Lehre hasst und verabscheut. Es ist ungeheuerlich, aber es ist so, wie Gottes Wort es sagt. Was Paulus hier beschreibt, ist letztlich die Hölle. Das ist die ewige Folge. Das ist der Ort, von dem Jesus gesagt hat in Matthäus 8, Vers 12 und öfter, da wird Heulen und Zähneklappen sein. Verzweiflung und Schmerz. Und Paulus bekräftigt das hier noch einmal in Vers 12, wenn er sagt, alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, also die Heiden, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, also die Juden, die werden durch das Gesetz verurteilt werden, verloren gehen. Verurteilt werden. Das sind die Folgen. Von wegen Glaube, Unglaube nur Privatsache. Von wegen nur ein harmloses Accessoire unseres Lebens, so ein Anhängsel, ein Schmuckstückchen, wie unser Lieblingssportverein oder unsere Lieblingsfarbe oder unser Lieblingskomponist und so auch unser Lieblingsglaube. Nein, Unglaube hat Folgen. Folgen weit, weit über dieses Leben hinaus. Und das macht Paulus hier deutlich. Aber die Folgen, die betreffen nicht allein die Zukunft, sondern sie beginnen schon hier in der Gegenwart. Die Folgen sind nicht nur ewig, das ist das Gravierendste, aber sie beginnen schon hier, sie sind auch zeitlich. Und die zeitlichen Folgen des Unglaubens, die zeigen sich in der ganzen Art, wie ich mein Leben anlege, in meinem Lebensstil, in meiner Lebenshaltung. Das hatten wir letzten Sonntag ja schon kurz gezeigt, in Vers 8 am Anfang, wie sich das auswirkt. Denen aber, die selbstsüchtig sind und der Wahrheit ungehorsam, Das zeigt sich schon hier. Das sind die zeitlichen Folgen des Unglaubens. Selbstsucht, ja, dass ich meine Ziele vor allem selbstbezogen bestimme, dass ich aus Eigennutz handle. Ein Lieblingsbegriff der Selbstsucht ist der Begriff der Selbstverwirklichung. Sei treu zu dir selbst, lass dich nicht von außen bestimmen, mach dein Ding. Tu das, was du für richtig hältst. Lass dich nicht von Gott bestimmen, lass dich nicht bevormunden. Geh so, wie es dir am liebsten ist. Und dieser Lebensstil des Unglaubens, der kann plump daherkommen, als offensichtlicher Egoismus. Dieser Lebensstil des Unglaubens kann aber auch kultiviert verkleidet werden. Kultiviert verkleidete Selbstsucht. Wie wir es etwa bei Johann Wolfgang von Goethe haben, der sein Leben als ein Kunstwerk verstand. Und der sagt, ich bin Teil einer pantheistischen Welt, also alles ist göttlich, also auch ich bin göttlich. Und ich bin es gewissermaßen mir selbst und meinem göttlichen Kern schuldig, mich zu entfalten. Und dann hat er an seinen Freund Lavater in einem Brief geschrieben im September 1780, da war er mal gerade 31 Jahre alt, diese Begierde, die Pyramide meines Daseins, also meiner Existenz, so hoch als möglich in die Luft zu spitzen, überwiegt alles andere und lässt kaum augenblickliches Vergessen zu. Ich darf mich nicht säumen. Ich bin schon weit in Jahren vor, das schreibt er mit 31. Ich bin schon weit in Jahren vor. Vielleicht bricht mich ja das Schicksal in der Mitte und der babylonische Turm bleibt stumpf unvollendet. Wenigstens soll man sagen, es war kühn entworfen. Also ich muss mich mit meinen Anlagen verwirklichen und entfalten. Das bin ich mir schuldig und das bin ich dem göttlichen Kern in mir schuldig. Das ist eine sehr kultiviert verkleidete Form der Selbstsucht. Da sagt einer nicht, ich will einfach konsumieren, sondern da sagt einer, ich muss mich entwickeln, so wie ich es mir mit meinen Anlagen schuldig bin. Selbstsucht und die Früchte dieser Selbstbezogenheit, dieser Selbstgenügsamkeit, dieser Selbstsucht, beschreibt Paulus dann kurz und knapp in Vers 8. Der Wahrheit ungehorsam, der Ungerechtigkeit gehorsam. Gottes Wille ist unwichtig, heißt das. Oder er beschreibt es in Vers 9, als die Menschenseele, die Böses vollbringt. Und solche Leute können im Einzelfall, das müssen wir ganz deutlich sehen, das haben wir letztes Mal auch angedeutet, also partiell, einzeln, auch gute Dinge vollbringen. Nämlich dann, wenn es nach ihren Maßstäben ihnen einleuchtet. Also sie können dann gute Dinge vollbringen, wenn ihre Maßstäbe und ihre Vorlieben an dem Punkt zufällig mit Gottes Willen übereinstimmen. Und dann werden sie sagen, ja schön für Gott, wenn meine Ziele hier mit ihm übereinstimmen. Aber das ist für mich kein Kriterium. Schön für Gott, aber das ist für mich nicht wichtig, was er dazu sagt, ob ich eine Ehe eingehe oder nicht und ob ich in wilder Ehe zusammenlebe, das mache ich so, wie ich das für richtig halte und da interessiert mich nicht, was Gott dazu sagt. Wie ich die Schwerpunkte meines Lebens setze, wie ich meine Zeit nutze, das mache ich so, wie ich das für richtig halte, das interessiert mich nicht, was Gott dazu sagt. Es ist ihnen, verstehen Sie, es ist ihnen egal, was Gott will. Diese Leute würden niemals etwas tun um Gottes Willen. Die würden schon gar nicht ihr ganzes Leben ausrichten nach Gottes Willen. Und das ist der Unterschied zwischen den guten Taten der Christen und den guten Taten der Nichtchristen. Die Christen wollen Gott gehorchen, sie wollen ihm dienen, sie wollen ihn ehren. Das treibt sie, das ist unser Motiv. Und in dem Sinne sind die Ungläubigen der Wahrheit ungehorsam, selbst dann, wenn sie in Einzelfällen das Richtige tun. Deswegen hat Luther gesagt, ohne Gott sind sinngemäß auch unsere guten Taten im Grunde genommen Todsünden. Weil ohne Gott. Gottes Wahrheit ist ihnen, wenn ich das so sagen darf, piep egal. Das meint Paulus hier. Sie dienen der Ungerechtigkeit und sie verweigern den Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Allein ihr eigener Kompass zählt, wovon auch immer dieser Kompass geeicht sein mag. Aber allein ihr eigener Kompass zählt. Sie sind selbstsüchtig. So leben sie, so sterben sie. Ihr ganzes Leben und Sterben und ihre ganze Ewigkeit werden geprägt von den Folgen des Unglaubens. Das ist die Hölle. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen, das ist die Situation aller Menschen. Aller Menschen. Paulus hat zwar noch eine Gegenliste aufgemacht in Vers 7 und 10, ein Leben in völliger Hingabe an Gott. Das haben wir auch gesehen. Aber Paulus lässt keinen Zweifel daran, das ist für den natürlichen Menschen keine Möglichkeit. So ist keiner von uns, wie in den Versen 7 und 10 steht. So ist keiner von uns von Natur aus. Denen, die mit Ausdauer im Wirken des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit bei Gott, nämlich ist gemeint, erstreben ewiges Leben. So ist keiner von uns. Und das wird Paulus dann im nächsten Kapitel auch sehr deutlich sagen, in Römer 3, Vers 22, 23. Es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt. Alle. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also diese positive Liste in Vers 7 und Vers 10, die ist hypothetisch, die ist fiktiv. Die zeigt einen Fall, den es nicht gibt. Das ist sie. Sie sagt, wie es sein sollte, aber wie es leider nicht ist. Und da würde man keinen von unseren Namen eintragen in dieser Rubrik, bei dieser Liste. Paulus würde auch seinen eigenen Namen von Natur aus nicht eintragen. Und wenn das stimmt, das, was Vers 6 sagt, nämlich, dass einem jedem vergolten wird nach seinen Werken, das heißt nach seinem real existierenden Leben, tja, dann kommt heraus, was wir eben beschrieben haben, nämlich die Folgen des Unglaubens, Verlorenheit und Verdammnis. Und wenn Sie letzten Sonntag dabei waren oder wenn Sie den Römerbrief schon weitergelesen haben, dann wissen Sie, dass Paulus noch mehr sagt. Und wir haben ja letzten Sonntag auch gesehen, wie Paulus dann im letzten Vers, Vers 16, das war der letzte Vers, den wir letztes Mal studiert haben, plötzlich die Tür geöffnet hat. Da redet er von dem Tag, wo Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Und da macht er deutlich, es gibt ein Evangelium, das, die Rede vom Gericht ist ein Teil des Evangeliums. Ist ein Teil davon, dass der Mensch zwar unter dem Gericht Gottes steht, aber dass Gott eine frohe Botschaft hat, dass der Mensch gerettet werden kann vor den Folgen seiner Schuld und seines Sünderseins. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat die Strafe auf sich genommen. Das ist die herrliche Botschaft dieser Passionszeit. Und gegenüber diesem Evangelium gibt es für uns Menschen jetzt nur eine angemessene Reaktion. So wie es gegenüber einem liebevollen Geschenk nur eine angemessene Reaktion gibt. Nämlich welche? Dankbar annehmen. So wie es gegenüber einem Rettungsseil, das dem gurgelnden, ertrinkenden, im Strom Gefangenen nur eine angemessene Reaktion gibt, wenn man ihm ein Rettungsseil zuwirft, es anzunehmen, es mit beiden Händen dankbar zu ergreifen. Und so gibt es dem Evangelium gegenüber nur eine einzige angemessene Reaktion, liebe Freunde, dass ich es mit beiden Händen ergreife wie das Rettungsseil, dass ich es dankbar annehme wie das Geschenk. Und das nennt die Bibel Glauben. Dass ich zugebe, Jesus, ich brauche dich und ich bin froh, dass du gekommen bist und dass du für mich da bist und dass du mir vergeben willst. Und Glauben beginnt damit, dass ich meine Not, mein Dilemma, das ist meine Schuld, einsehe und zugebe und dass ich Gottes Medizin, Gottes Vergebung, Gottes Rettung, die er mir durch Jesus Christus anbietet, durch das, was Jesus getan hat, woran wir in der Passionszeit denken, dass ich diese Medizin annehme, dass ich die schlucke. Dass ich das dankbar aus Gottes Hand nehme und sage, ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Ich glaube dir, Jesus. Ich brauche dich. Und ich bitte um deine Vergebung. Das ist die größte Veränderung, die innerhalb eines einzelnen Menschenlebens passieren kann. Egal, wie alt oder wie jung dieser Mensch ist. Es gibt keine größere Veränderung. Nämlich der Umschlag vom Unglauben zum Glauben. Das ist die größte Veränderung, die es im Leben eines Menschen geben kann. Der Umschlag vom Unglauben zum Glauben. Und dieser Umschlag ist so gewaltig, auch wenn er sich manchmal in kleinen einzelnen Schritten vollzieht. Das ist nicht immer ein großes Erlebnis, das ist nicht immer ein Riesenereignis. Manchmal vollzieht sich dieser Umschlag, das können viele von uns berichten, in vielen kleinen einzelnen Schritten. Manchmal auch in einem einzigen großen. Aber irgendwann ist er da. Und das ist die größte Veränderung, die passieren kann. Dass die Bibel diesen Umschlag mit einem leuchtenden Wort beschreibt. Mit einem ganz besonderen Wort. Und die Bibel nennt dieses Wort neue Geburt. Neue Geburt, weil da neues Leben entsteht. Die Bibel kann auch den Ausdruck Wiedergeburt verwenden, aber nicht gemeint wie die Reinkarnation in den östlichen Religionen. Also, dass jemand immer wieder auf die Welt kommt in einer neuen Gestalt. Sondern hier, mitten in diesem Leben, neues Leben, das Gott schenkt. Das Gott schenkt, indem er uns zum Glauben führt. Wiedergeburt, neue Geburt, das ist das neue Leben. Das ist das Ergebnis dieses größten Umschwungs, den es gibt. Zu Jesus kommen bedeutet, zum Glauben kommen bedeutet, ein neues Leben geschenkt zu bekommen von Jesus. Und das hat Gott schon im Alten Testament angekündigt, dass das möglich ist, dass es das geben wird. Er hat zum Beispiel durch den Propheten Hesekiel in Hesekiel 36 angekündigt, ich will reines Wasser über euch sprengen. Hesekiel 36, 25. Und ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheit, von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und jetzt kommt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Also ein Geist, der Gott vertraut, in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen, sagt Gott. Ich will euch wiedergeboren werden lassen zum ewigen Leben. Ich will euch neues, echtes Leben aus Gott schenken. Und nicht nur der Unglaube hat Folgen, sondern auch der Glaube. Und das ist jetzt dramatisch. Der Glaube selbst ist ja schon der erste Schrei des neu geschenkten Lebens. Der Glaube selbst ist ja schon das erste große Geschenk, dass ich Gott vertrauen darf. Dass ich meine eigene Angewiesenheit auf Jesus erkennen kann. Dass ich zu ihm rufen kann. Dass ich sagen kann, Jesus, ich brauche dich. Und von daher, ihr Lieben, und das wird jetzt spannend zum Schluss. Von daher fällt nochmal neues Licht auf das, was Paulus hier in Römer 2, Vers 7 und 10 mitteilt. Denn, und jetzt sehen Sie bitte genau hin, diese Verse beschreiben nicht nur, was dem natürlichen Menschen fehlt. Diese Verse beschreiben nicht nur, Vers 7 und 10, was dem alten Leben unmöglich ist, sondern diese Verse beschreiben auch, was Jesus dem, der im Glauben zu ihm kommt, schenkt. Diese Verse 7 und 10 beschreiben auch, was Jesus für das neue Leben möglich macht. Sie beschreiben auch, was Jesus für das neue Leben wahr werden lässt. Nicht nur der Unglaube hat Folgen, sondern auch der Glaube. Nicht nur das alte Leben hat eine Eigendynamik, sondern auch das neue Leben hat eine Eigendynamik. Und damit sind wir schon mittendrin in unserem zweiten und letzten Punkt heute Morgen. Bis jetzt haben wir über die Folgen des Unglaubens gesprochen. Und jetzt sprechen wir zum Abschluss über die Folgen des Glaubens. Und wie schon beim Unglauben sind auch hier beim Glauben die Konsequenzen sowohl ewig als auch zeitlich. Ewige Konsequenzen. Wir können das hier kurz machen, weil Paulus an anderer Stelle sich noch ausführlicher dazu äußern wird. Was sind die ewigen Konsequenzen des Glaubens? Paulus beschreibt das in Vers 7. Sie haben es gelesen. Ewiges Leben. Ewiges Leben. Wunderbar ewig bei Gott sein. Ihm nahe sein. Ohne alles Leid. In größter denkbarer Freude, die wir uns jetzt noch überhaupt nicht vorstellen können. Gemeinsam mit all denen, die auch an ihn geglaubt haben. Nie mehr Abschied nehmen müssen, nie mehr Trennung, nie mehr Tod, nie mehr Angst haben, nie mehr Bedrängnis. Und in Vers 10 beschreibt Paulus das dann noch weiter. Herrlichkeit, Ehre und Friede. Das heißt, Herrlichkeit, Gott wird uns verherrlichen, sagt er. Er wird uns einen neuen Körper geben, der nicht mehr krank wird, der nicht mehr alt wird, unvorstellbar. Wir werden in einer für uns noch unvorstellbaren Weise Anteil bekommen an der Herrlichkeit Gottes. Überlegen Sie mal, was Gott uns da verspricht. Ehre, Ehre von Gott. Gott wird uns Ehre geben. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber er wird sagen, du warst mir treu. Und du bist mein auserwähltes Kind. Und du gehörst mir. Und du darfst für immer in meiner Nähe leben. Ehre, und dann sagt Paulus Frieden, und er meint hier Frieden mit Gott. Dass ich weiß, der heilige, allmächtige Gott, er ist mir gut, er ist mein Vater. Er würdigt mich sogar als seinen Mitarbeiter. Es kann nie mehr die kleinste Kleinigkeit zwischen ihn und mich treten. Frieden mit Gott. Das dürfen wir jetzt schon im Glauben erfahren, aber das wird dann in Vollkommenheit da sein. Ewiges Leben, Herrlichkeit, Ehre, Frieden. Verstehen Sie? Das ist das, was uns erwartet. Das sind die ewigen Konsequenzen. Der Himmel ist nicht ein Märchen für Menschen, die sich vor Dunkelheit fürchten, wie Hawking sagt, sondern der Himmel ist die größte Realität und die beste und wirklichste Zukunft, die man sich nur denken kann. Und das alles wird uns von Jesus geschenkt. In Römer 5, Vers 1 wird Paulus sagen, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Glauben hat Folgen. Folgen weit über den Tag hinaus. Folgen weit über dieses Leben hinaus, ihr Lieben. Aber auch beim Glauben wie beim Unglauben zeigen sich die Folgen nicht allein in der Zukunft, sondern sie beginnen schon hier in der Gegenwart. Die Folgen beginnen schon hier in der Gegenwart. Sie sind nicht nur ewig, sondern sie sind auch zeitlich. Und jetzt wollen wir noch etwas kurz sagen zu den zeitlichen Folgen des Glaubens. Hier können wir jetzt wieder alles eintragen. Hier können wir jetzt wieder all das in Erinnerung rufen, was wir letztes Mal in Vers 7 entdeckt hatten. Die Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt, sie streben. Diejenigen, die Gott gehorsam sein wollen, sie erstreben Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit. In Vers 7. Und mit Herrlichkeit ist in Vers 7 Gott selbst gemeint. Also es geht uns um Gott selbst. Wir wollen ihn besser kennenlernen. Wir wollen zu seiner Ehre leben. Wir wollen seinen Willen tun. Wir wollen ihm näher kommen. Wir wollen ihm gefallen. Danach streben wir nach Herrlichkeit, nach der Herrlichkeit Gottes und Ehre, nach Ehre von Gott. Wir suchen Gottes Zustimmung mehr als die Zustimmung der Menschen. Es ist uns wichtiger, was Gott über uns sagt, als was jeder andere Mensch über uns sagt und über uns denkt. Und Unvergänglichkeit, ewig bei Gott zu sein, ist uns wichtiger als aller vergängliche Reichtum. Das sind die zeitlichen Auswirkungen des Glaubens. Das ist der Grundton, auf den der Herr Jesus unser neues Leben jetzt stimmt. Der Grundton, den der Jesus in Matthäus 6, Vers 33 genannt hat, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Trachte zuerst danach, Gott zu gefallen, ihm zu dienen. Und dann wird euch alles zufallen, was ihr sonst noch braucht. Der Grundton, den wir auch in der Lesung in Markus 8 gehört haben, dass der Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, wer zu mir gehören will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, der gebe seinen dicken Eigenwillen an der Pforte ab. Und er sage, ja, Jesus, du sollst mich führen. Das ist damit gemeint. Nicht sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet nicht so, jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Und bei dem einen ist es eine böse Schwiegermutter und bei dem anderen eine gewisse Krankheit oder so. Das ist nicht damit gemeint. Sondern sein Kreuz zu tragen heißt zu sagen, ja, Jesus, mein Leben gehört dir. Und du sollst bestimmen. Und ich will lernen, mein dickes Ich kleiner werden zu lassen durch deine Gnade. Und ich will dir gehören. Und du sollst über mich bestimmen. Und ich weiß, ich werde ja noch 100 Mal aus dem Ruder laufen. Aber halte mich fest und hör nicht auf, mein Leben zu verändern. Das sind die zeitlichen Folgen des Glaubens. Und dieser Grundton, macht Paulus deutlich, der prägt dann auch den Lebensstil des neuen Lebens. In Vers 7, was steht da? Sie wirken Gutes mit Ausdauer. Das ist die beständige Grundrichtung ihres Lebens. Das heißt nicht, dass sie fehlerlos sind, dass sie immer Gutes tun, aber sie wirken Gutes mit Ausdauer. Sie wollen Gott dienen. Und in Vers 10 nochmal ganz einfach, sie tun das Gute. Sie tun das Gute. Das ist die Auswirkung des Glaubens in diesem Leben, dass wir das Gute tun. Und bitte verstehen Sie das jetzt ganz richtig. Wir sprechen hier über die Folgen des Glaubens und nicht über die Bedingungen des Glaubens. Ganz, ganz wichtig. Wir sprechen hier über die Folgen der Rettung, die Auswirkungen und nicht über die Bedingungen der Rettung. Aber diese Folgen hat Jesus uns auch zugesagt. Christen haben nicht nur ewiges Leben, sondern sie haben schon hier mitten in dieser Welt verändertes Leben. Sie haben schon mitten in dieser Welt verändertes Leben. Und deswegen bewegt mich immer wieder so dieses Zeugnis dieses Schwerverbrechers Tokichi Ichii, der viele Menschen schwer geschädigt hatte, umgebracht hatte und der kurz vor seinem Tod zum lebendigen Glauben an Jesus Christus fand und der in Amerika zum Tode verurteilt worden war und das auch akzeptierte. Er hatte nur noch wenige Wochen zu leben. Aber er hat gesagt, diese wenigen Wochen, die ich noch habe, die möchte ich Jesus dienen. Und er hat dann angefangen, ein Tagebuch zu schreiben und hat deutlich gemacht, ich kann nicht mehr viel tun, aber wenigstens soll mein Leben ein Beispiel dafür sein, dass auch der verlorenste Sünder noch kurz vor seinem Tod gerettet werden kann. Und ich danke Gott und ich will ihm dienen und ich will alles, was ich jetzt noch tun kann, tun, damit Menschen erfahren, Jesus rettet auch die Schlimmsten. Und so wurde sein Leben auf den letzten Metern gewissermaßen noch zu einem großen Zeugnis für die Gnade Gottes. So dass er noch heute in einer Predigt als gutes Beispiel dienen kann. Ewiges Leben ist verändertes Leben. Egal, wie schlimm unsere Schuld vorher war und egal, wie kurz vor unserem Tod wir uns bekehren mögen. Es kann nicht sein, dass einer sagt, ich habe mich bekehrt, aber ansonsten sein altes, heidnisches Leben weiterlebt wie vorher. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass einer sagt, Jesus ist mein Herr, aber ansonsten drehen sich meine Gedanken von Montag bis Samstag um Hund, Katze, Maus, Haus, Auto, Beruf, Familie. Das kann nicht sein. Warum kann es nicht sein? Weil derselbe Jesus, der uns die Vergebung schenkt, uns auch die Veränderung schenkt. Derselbe Jesus, der dir die Vergebung schenkt, wenn er dich ruft, schenkt dir auch die Veränderung deines Lebens, die Veränderung deines Willens. Und wenn du wirklich zu Jesus kommst, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann wird er beides zugleich, dein Retter und dein Herr, dein Retter und dein Herr. Es geht nicht so, dass er sagt, ja, die Vergebung ist von Jesus geschenkt, aber das neue Leben, das musst du jetzt selbst hinbekommen. Du hast jetzt den Heiligen Geist, streng dich an, das musst du jetzt selber schaffen. Das neue Leben, das musst du selber bewältigen, das ist deine Sache. Er hat dir die Vergebung geschenkt, jetzt arbeite mal kräftig, das musst du selber jetzt schaffen. Nein, es ist nicht so. Sondern Christus, sagt Paulus, ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also Christus ist uns nicht nur gemacht von Gott, dass wir erlöst werden, sondern auch, dass wir geheiligt werden, dass wir verändert werden bis in den Kern unseres Herzens hinein. Christus ist uns gemacht, sagt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 3, zur Erlösung, aber auch zur Heiligung, auch zur konkreten Veränderung unseres Lebens. Und diese Wahrheit, ihr Lieben, dass echter Glaube Früchte zeigt, und das müssen wir jetzt am Schluss uns noch klar machen, ist in manchen evangelikalen Kreisen bis heute nicht deutlich gelehrt worden. Warum? Nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern bei manchen auch aus einem gut gemeinten Grund. Weil sie Angst hatten davor, wieder in die Werkgerechtigkeit abzurutschen. Das war ihre Sorge. Ja, sie hatten Sorge, ein Missverständnis zu provozieren, so als ob der Glaube an Jesus nicht ausreichen würde, um in den Himmel zu kommen. So als ob unsere Rettung am Ende doch davon abhängt, ob wir christlich genug leben, ob man uns auch bei uns auch genügend Veränderung feststellen kann. Das wäre ja ein Missverständnis. So ist es ja nicht. Das wäre wieder Werkgerechtigkeit. Wenn unsere Rettung am Ende davon abhinge, dass unsere Taten gut genug sind, dass unsere Veränderung deutlich genug ist. Und das hat keiner deutlicher zurückgewiesen als Paulus, diese Werkgerechtigkeit. Paulus hat im Galaterbrief gesagt, wer so eine Werkgerechtigkeit lehrt, der sei verflucht. Der verkündigt ein anderes, ein falsches Evangelium. Und ihr Lieben, deswegen müssen wir hier heute zum Schluss, damit es keine Missverständnisse gibt, und das wäre schrecklich, wenn es an dem Punkt zu Missverständnissen kommen würde, weil so viel davon abhängt. Deswegen müssen wir zum Schluss noch mal ganz deutlich zusammenfassen, was dieses neue Leben bedeutet, in das Gott seine Kinder hineinstellt. Das neue Leben ist A, ganz geschenktes Leben. Das neue Leben ist ganz geschenktes Leben. Es ist zu 100% geschenktes Leben. Wir können es nicht verdienen. Wir können es nur mit leeren Händen ergreifen. Wie der Jesus in Matthäus 5, Vers 3 sagt, selig sind die geistlich Armen, nicht die geistig Armen, sondern die geistlich Armen, die ihre ganze Armut vor Gott erkennen. Die wissen, dass sie sich selbst nicht retten können. Die wissen, dass sie 100% Vergebung brauchen. Es ist ganz geschenktes Leben. Und übrigens steckt das auch in diesem Bild von der neuen Geburt, von der Wiedergeburt drin. Ich kann mich ja doch nicht selbst gebären. Wiedergeburt bedeutet, Gott muss es mir schenken. Er muss es mir geschehen lassen. Jesus genügt. Das neue Leben ist zu 100% geschenktes Leben. Ich kann es nicht oft genug sagen in dieser Predigt. Und darum singt der Glaube wie jener alte Bauer, den man nach dem Ertrag seines Lebens fragte. Und er sagte, ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäubchen fehlt. Er hat alles bezahlt für mich, meine gesamte Schuld getragen. Er hat es so völlig hingezählt, meine Schuld. Er hat es so völlig alles für mich bezahlt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäubchen fehlt. Also das neue Leben ist ganz geschenktes Leben. Und dann B. Das neue Leben ist real verändertes Leben. Das ist das Zweite. Das neue Leben ist real verändertes Leben. Und zwar verändert, so wie es Paulus hier in Vers 7 und 9 beschreibt, mit Ausdauer im Wirken des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben. Und in Vers 10 sagt er es noch einfach, da sagt er einfach, das Gute tun. Das Gute tun im Sinne Gottes, real verändertes Leben. Und nochmal, noch einmal, dieses veränderte Leben ist keine Bedingung für unsere Errettung. Es ist keine Voraussetzung, die wir erfüllen können. Es trägt nichts zu unserer Rettung bei. Aber es ist die ganz normale Folge unserer Rettung, dieses veränderte Leben. Es ist die ganz normale Folge unserer Rettung. Warum? Wenn Gott uns zu seinen Kindern macht, wenn Gott uns rettet, dann schenkt er uns die Vergebung unserer Sünden. Aber was schenkt er uns noch? Den Heiligen Geist. Das sagt Paulus in Römer 8, Vers 14. Das Kind Gottes hat den Heiligen Geist. Das heißt, Gott schenkt uns sich selbst. Und er gibt uns auf eine Weise, die wir nicht ergründen können, seinen Geist in unser Herz. Wenn du Christ bist, hast du den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist nicht untätig. Der Heilige Geist schließt uns die Bibel auf. Der Heilige Geist sensibilisiert unser Gewissen, er verändert unser Herz. Und darum bekommen die, die zu Jesus gehören, auch ein real verändertes Leben. Das ist die zwingende Folge. Nicht bei jedem in gleichem Ausmaß, nicht bei jedem Christen erfolgt die Veränderung im gleichen Tempo. Es gibt durchaus unterschiedliches Wachstumstempo bei Christen. Es ist auch nicht alles sichtbar, was Gott an Veränderung schenkt für andere. Wohl vor Gott ist es sichtbar, aber nicht alles vor Menschen. Rückschläge sind inbegriffen. Es gibt Auf und Ab, es gibt Rückfälle, aber Gott geht seinen Weg mit seinen Kindern und er lässt sie niemals los. Und diese untrennbare Verknüpfung von Rettung durch Gottes Gnade allein und dem veränderten Leben, die hat Paulus zum Beispiel beschrieben in diesem klassischen Vers, den Sie dazu unbedingt sich notieren müssen, Epheser 2, Abvers 8, da sagt er, aus Gnade seid ihr selig geworden. Epheser 2, Vers 8, durch Glauben, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und er hätte hinzufügen können, 100%. Und er sagt nochmal, nicht aus Werken, also nicht durch unsere Taten, damit sich nicht jemand rühme. Und wissen Sie, wie es weitergeht? Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, Gott hat die guten Werke für uns schon längst vorbereitet. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, nur noch sozusagen die Werke abzuschreiten, die Gott schon längst für uns präpariert hat, in diesen Werken zu wandeln, Tag für Tag in der Nachfolge zu leben und das zu tun, in Treue und Gehorsam, bei all unserer Fehlerhaftigkeit, was Gott für uns vorbereitet hat. So schreibt es Paulus. Und das gleiche Prinzip lehrt der Herr Jesus in Matthäus 7, Vers 21. Er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also er sagt, denen, die echt glauben, wird man es daran absehen, dass sie den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und in Titus 2, Vers 14 sagt Paulus, Jesus hat sich ein Volk geschaffen, das eifrig ist zu guten Werken. Eifrig ist zu guten Werken. Das ist die Folge der Bekehrung. Und Johannes sagt es so im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben und wandeln in der Finsternis, also ganz anders leben, als er sagt, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also das ist das zweite Kennzeichen des neuen Lebens. Es ist ganz geschenktes Leben und es ist real, es ist wirklich verändertes Leben. Hast du dieses veränderte Leben? Diese Wahrheit ist deshalb so brisant, weil sie eine dramatische Grenze markiert. Weil Jesus und Paulus eine dramatische Grenze markieren, nämlich die Grenze zwischen echten Glauben und Scheinglauben. Die Grenze zwischen echten Glauben und Scheinglauben. Und Jesus hat diese Grenze wiederholt beschrieben. Zum Beispiel in dem Vers, den ich eben zitiert habe. Es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, sondern die den Willen meines Vaters tun im Himmel. Jesus hat diese Grenze zwischen echtem Glauben und Scheinglauben beschrieben mit den 5 törichten und den 5 klugen Jungfrauen. Jesus hat diese Grenze zwischen echtem Glauben und Scheinglauben beschrieben mit dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Das können wir jetzt nicht im Einzelnen angucken, aber lesen Sie das mal in Matthäus 8 bitte nach. Und die Kennzeichen des Scheinglaubens sind welche? Es gibt keine bleibende Lebensveränderung. Das ist das Kennzeichen des Scheinglaubens. Und was ist die Ursache dieser Not? Warum gibt es keine Veränderung? Weil es keinen echten Glauben gibt. Denn echter Glaube wirkt sich so oder so aus in Veränderung des Lebens. Sagt Jesus, sagt Paulus. Und das macht das ganze Neue Testament deutlich. Werkgerechtigkeit ist nicht die einzige Selbsttäuschung, sondern es gibt auch das, was ich Ritualgerechtigkeit nenne. Also dass jemand glaubt, weil ich ein bestimmtes Ritual mitgemacht habe, weil ich eine bestimmte Formel mal gesagt habe, weil ich vielleicht sogar noch den Tag datieren kann, an dem das geschehen ist, darum bin ich Christ. Weil ich mal gesagt habe, dass ich glaube. Weil ich mal ein Gebet nachgesprochen habe, das man mir vorgesprochen hat, darum weiß ich, ich habe ja mal dieses Gebet nachgesprochen, und weil ich dieses Gebet gesprochen habe, weil ich gesagt habe, dass ich glaube, bin ich gerettet. Damit wir uns richtig verstehen. Ich weiß von vielen Menschen, die zum echten, lebendigen Glauben gekommen sind, als sie ein formales Bekehrungsgebet nachgesprochen haben. Ich weiß von vielen Menschen, bei denen das absolut echt war, die das nicht nur äußerlich gesprochen haben, sondern die es in ihrem Herzen auch so gemeint haben. Mit dem Übergabegebet und wo sich das erwiesen hat in einem lebenslangen Nachfolgeleben in Treue gegenüber Jesus. Aber es gibt auch das andere. Nicht jeder, der ein Ritual mitmacht, Nicht jeder, der ein Gebet mitgesprochen hat und die dann vielleicht auch in eine Statistik von Bekehrten eingegangen ist, als die Nummer 23, ist dadurch automatisch Christ geworden. Das müssen wir leider so deutlich sagen. Und wodurch kommt das heraus? Es kommt dadurch heraus, dass dem Gebet auf Dauer kein real verändertes Leben gefolgt ist. Dass nicht das passiert ist, was Paulus hier schreibt, denen, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben. Es ist nicht geschehen. Da lebt einer wie ein Heide und glaubt, er sei Christ, weil er vor 15 Jahren ein Übergabegebet gesprochen hat. Eine Scheinbekehrung kann auf Dauer kein echt verändertes Leben hervorbringen. Warum? Weil der Heilige Geist nicht im Herzen ist. Es hat keine wirkliche Wiedergeburt gegeben. Es ist kein neues Leben vorhanden, das sich auswirken und auswachsen könnte, sondern da ist ein totes Herz, das sich selbst für christlich hält. Da ist einer, der sich für bekehrt hält und wie ein Heide lebt. Und wissen Sie, das ist die gefährlichste Folge der Scheinbekehrung. Wenn der Betroffene sich völlig sicher fühlt, weil er ja mal vor 15 Jahren so ein Gebet gesprochen hat. Und weil man ihm gesagt hat, du hast das Gebet gesprochen, also bist du jetzt Christ. Und das ist, kann eine ganz, ganz große Täuschung sein. Und deshalb warnt uns der Herr vor dieser Täuschung. Deswegen haben wir im Neuen Testament immer wieder diesen Hinweis, vergesst die Werke nicht, vergesst das Leben nicht, das wird euch nicht retten. Das kann nicht eure Schuld aufwiegen. Aber es wird sich als Folge einstellen, wenn Jesus wirklich in deinem Herzen regiert. Und ich bin so dankbar, dass wir den Jakobusbrief jetzt bei den Bibeltagen auslegen werden, weil da das auch nochmal Thema sein wird. Jakobus schreibt in Kapitel 2, der Glaube, der keine Veränderung wirkt, ist tot. Tot in sich selber. Nicht tot, weil der Glaube irgendwie ergänzt werden müsste durch die Werke, sondern tot, weil ein Glaube, der keine Werke hervorbringt, kein echter Glaube ist. Wenn Jesus mein Retter ist, dann ist er auch mein Herr, dann gehört ihm auch mein Leben. Und das ist ein Punkt, an dem wir uns persönlich prüfen können. Wonach strebe ich? Was treibt mich um? Was ist mir wirklich wichtig? Also, wenn das so ist, neues Leben ist real verändertes Leben, dann bleibt eine letzte Frage und die müssen wir uns noch stellen. Woran liegt es dann aber, dass selbst Leute wie Paulus, bei dem die Echtheit der Bekehrung ja außer Frage steht, dass selbst solche Leute, das müssen wir ganz ehrlich sehen, noch immer wieder Sünde in ihrem eigenen Leben gefunden haben und auch darüber traurig wurden? Woran liegt das? Und das führt uns zu einer letzten Wahrheit über das neue Leben. Das neue Leben ist ganz geschenkt. Das neue Leben ist real verändert. Und C, das neue Leben ist noch unvollkommen. Das neue Leben ist noch unvollkommen hier in dieser Welt. Das lehrt die Bibel auch ganz deutlich. Da werden wir bei Paulus ganz deutlich dahin kommen, wenn wir zu Römer 7 kommen. Da beschreibt Paulus das. Wie auch sein eigenes Leben an vielen Stellen noch so unvollkommen ist. Und der darunter leidet, das ist eben die dritte Wahrheit. Das neue Leben ist ganz geschenkt, es ist real verändert, aber es ist noch unvollkommen. Und Johannes, der Apostelbruder von Paulus, der hat das auch beschrieben in seinem ersten Brief. 1. Johannes 3, Vers 2, da sagt er das Gleiche mit diesen Worten. 1. Johannes 3, Vers 2, und ich bitte Sie, unterstreichen Sie das dick in Ihrer Bibel. Da sagt Johannes, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Also wir gehören ihm schon, wir sind schon definitiv gerettet. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Also da ist noch diese Differenz. Wir sind noch nicht so vollkommen, wie Gott uns einmal machen und haben wird in seinem Reich. Aber wir sind schon Gottes Kinder. Ja, wir haben noch mit Sünde zu kämpfen. Ja, wir entdecken immer wieder noch unsere Defizite. Ja, wir erschrecken immer wieder noch darüber, wozu wir alles noch fähig sind. Auch als Christen noch fähig sind. Aber unser Leben gehört Jesus. Wir sind schon Gottes Kinder. Aber es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Es wird noch so viel schöner werden. Es wird noch so viel mehr verändert werden. Wir werden einmal vollkommen sein, wenn wir bei ihm sind in der Ewigkeit. Das sind die drei Aspekte des neuen Lebens. Ganz geschenkt, real verändert und noch unvollkommen. Das heißt, wir haben als Christen auch noch mit Sünde zu kämpfen hier in diesem Leben. Wenn du bei dir Sünde entdeckst, heißt das nicht, dass du kein Christ bist. Wenn du über deine eigene Gleichgültigkeit manchmal erschrickst, heißt das nicht, dass du kein Christ bist. Aber was treibt dich? Was ist sozusagen die letzte Ausrichtung deines Lebens? Es kann und wird immer wieder passieren, dass wir in Sünde fallen. Wir werden immer wieder Vergebung von Jesus brauchen. Aber wir haben seine Zusage, dass er uns festhalten wird. Und Paulus sagt in Römer 8, wenn du zu Jesus gehörst, dann kann dich nichts von ihm scheiden. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und der Herr Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme, Johannes 10. Und ich kenne sie und sie folgen mir und es wird sie niemand aus meiner Hand reißen. Und dann hat er noch hinzugefügt, der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles andere. Und es wird sie auch niemand aus der Hand des Vaters reißen. Wir sind doppelt gesichert. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hält er dich fest. Für ewig. Und im Leben mit Jesus werden wir immer wieder an den Punkt kommen, an den Corrie ten Boom kam, die holländische Christin. Die hat das mal so beschrieben. Es gab eine schwierige Situation in ihrem Leben. Und da habe sie zu Gott gesagt, Herr, ich schaffe das nicht. Herr, ich schaffe das nicht. Vielleicht geht uns das auch manchmal so, dass wir sagen, Herr, ich schaffe es einfach nicht. Ich stolper immer wieder über meine eigenen Beine. Ich erschrecke immer wieder über meine eigenen Mängel. Herr, ich schaffe es nicht. Und Corrie ten Boom sagt, da war es ihr, als ob Gott ihr geantwortet hätte, das weiß ich, Corrie, aber ich bin froh, dass du es jetzt endlich auch weißt. Das weiß ich, Corrie, dass du es nicht schaffst, aber ich bin froh, dass du es jetzt endlich auch weißt. Und Paulus hätte diesen Seufzer von Corrie ten Boom dick unterschrieben. Ich schaffe es nicht, Jesus. Ich schaffe es so oft nicht. Und vielleicht bewirkt diese Predigt heute Morgen ja in ihrem Leben das Gleiche. Dass sie vor Gott seufzen und vor Jesus seufzen und sagen, Herr, ich schaffe es oft einfach nicht. Ich möchte so gern noch ganz anders leben. Ich möchte so gern noch viel hingegebener dir dienen und deiner Gemeinde dienen. Ich schaffe es einfach nicht. Und dann wird der Herr sagen, das weiß ich du, aber ich bin froh, dass du es jetzt endlich auch weißt. Und dann sind sie genau da, wo er sie haben will. Und dann bitten sie ihn, dass er ihr Leben immer mehr verändert. Dann bitten sie ihn darum, dass sie sagen, Herr, gestalte mich doch immer mehr in dein Bild. Bewirke du doch in meinem Herzen diese Veränderung. Ich merke meine Grenzen. Es tut mir auch leid, Jesus. Aber bitte, bitte verändere mich immer mehr dahin, wo du mich haben willst. Und sollte jemand, der dies heute gehört hat, merken, was ich bisher für meine Bekehrung gehalten habe, das war nur ein Lippenbekenntnis. Sollte jemandem heute klar geworden sein, ich habe mich immer auf das verlassen, was ich mal irgendwo gesagt habe, aber im Grunde genommen lebe ich wie ein Heide, dann bitte ich Sie, ziehen Sie dringend die Konsequenzen. Bleiben Sie nicht auf dieser Ebene des Scheinglaubens stehen. Und bitte bedenken Sie die Folgen. Bitte bedenken Sie die Folgen, die Glauben und Unglauben jeweils haben. Paulus macht das sehr, sehr deutlich. Es geht um Himmel oder Hölle. Es geht um ewige Konsequenzen. Und es geht auch schon hier um ein völlig anderes Leben. Bitten Sie Jesus, dass er Ihnen echtes neues Leben schenkt. Bitten Sie Jesus darum, dass er wirklich die Herrschaft in Ihrem Leben übernimmt. Vertrauen Sie ihm Ihr Leben ganz an. Es kommt nicht auf irgendein großartiges Ritual an, das Sie durchlaufen müssen. Es kommt einfach darauf an, dass Sie mit der Sehnsucht Ihres erschrockenen Herzens zu ihm gehen und ihm sagen, Herr, ich möchte dir wirklich gehören. Ich möchte nicht mehr länger selbstsüchtig leben, so wie Paulus das hier beschreibt. Ich möchte, dass du wirklich über mein Leben bestimmst. Ich weiß, ich werde jeden Tag neu deine Vergebung brauchen. Aber es soll dir gehören, Herr. Rette mich. Und danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Vergib mir alles, Herr. Und führe du mein Leben bis ans Ziel. Und wenn sie so zu Jesus kommen, dann wird er wird ihr Leben, weil er es versprochen hat. Er wird es unter seine Fittiche nehmen. Und er wird es Schritt für Schritt nach seinem Willen verändern. Er wird es tun. Und dann werden sie ehrlichen Herzens mitsingen und mitbeten, was Friedrich Hiller in dieses bewegende Lied hineingeschrieben hat, wo er sagt, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich's gewinne. Ich will dir folgen, Jesus. Und da heißt es dann in der letzten Strophe, das hätte auch Corrie ten Boom so sagen können, du musst ziehen. Mein Bemühen ist zu mangelhaft. Wo ihr's fehle, fühlt die Seele. aber du hast Kraft, weil dein Wort das Leben bringt und dein Geist das Herz durchdringt. Du hast Kraft, du mit deinem Wort, du mit deiner Wahrheit, du kannst mein Herz verändern. Und du wirst es bewirken, dass ich ankomme am Ziel. Und dann heißt die letzte Zeile, dort wird's tönen bei dem Krönen, also in der Ewigkeit. Gott ist's, der es schafft. Gott ist's, der es schafft. Es kommt darauf an, dass Gott es schafft. Es kommt darauf an, dass Gott mit deinem Leben zum Ziel kommt. Darum flüchte dich zu ihm. Er wartet schon lange. Amen.